HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist einer unserer bekanntesten Literaturkritiker und jetzt auch selbst Buchautor. Ijoma Mangold, Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit. In seinem autobiografischen Buch Das deutsche Krokodil erzählt er die Geschichte seiner Herkunft. Geboren wurde Mangold 1971 in Heidelberg als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters, der aber bald zurückging nach Afrika. Wie es war, mit dunkler Haut und schwarzen Locken in Deutschland aufzuwachsen und sich ständig mit seinem Anderssein auseinanderzusetzen, darum geht es im Buch. Und am Ende stellt der Autor die Frage, war ich vielleicht deutscher als jeder Deutsche? Darüber möchte ich reden mit Ijoma Mangold, heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Mangold, als Literaturkritiker besprechen Sie ja normalerweise die Bücher der anderen. Jetzt sind Sie selbst in die Rolle des Autors gestüpft. Wie fühlt es sich an, plötzlich auf der ganz anderen Seite zu sein?
Naja, man hat tatsächlich durch selber Schreiben, also in dem Sinne, dass man jetzt nicht journalistisch schreibt, sondern an so einem Buch, einen anderen Blick auf die, ich würde mal sagen, handwerkliche Seite des Schreibens. Das merke ich jetzt, wenn ich weiter als Literaturkritiker arbeite, Rezensionen schreibe. Ich schaue mir Bücher stärker nach so technischen Fragestellungen an. Wie schafft der Autor den Übergang von der einen Szene zur anderen? Das hätte mich früher gar nicht so interessiert. Das ist, glaube ich, für die Bedeutung und den Wert eines Buches auch gar nicht so entscheidend. Aber das ist das gewissermaßen, wo man jetzt als Kollege drauf schaut. Ach, wie macht der das?
Also so ein bisschen verdrehte Welt, oder?
Aber es ist immer schön. Verdrehte Welt ist ja, man sollte viel, viel öfter in seinem Leben für verdrehte Welt sorgen.
Sie werden ja nächste Woche auch nach Frankfurt kommen zur Buchmesse und werden da auch lesen aus Ihrem Buch Das deutsche Krokodil, und zwar im Römer. Was würden Sie sagen, zeichnet den Autor Ijoma Mangold aus? Was ist seine größte Stärke?
Oh, das bringen Sie mich in Verlegenheit.
Ja, das müssen Sie doch jetzt.
In Wahrheit kann man natürlich, wenn man nur mit sich selber ist, sich selbst sehr gut loben. Das öffentlich zu tun erscheint einem immer ein wenig unpassend, obwohl es gute Gründe gibt, den Autor des deutschen Krokodils zu rühmen und zu loben. Wofür denn? Naja, sagen wir so, es ist ein Buch, das ein Thema aufgreift, das seit einigen Jahren en vogue ist. Das kann man mit dem Stichwort Migration bezeichnen. Mhm. Ich glaube, das hat auch viel Öffentlichkeit. Aber es ist ein Buch, das diese Geschichte, glaube ich, sehr, sehr anders erzählt. Wenn meistens die Perspektive auf Migrationsgeschichten eine der Problematisierung ist und vermutlich auch eine der Anklage gegen die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, so erzählt dieses Buch eigentlich die Geschichte eher aus einer anderen Perspektive. Nämlich, dass es zwar, wenn man anders aussieht als die anderen Menschen um einen herum, dass es für einen selber zwar eine psychologische oder eine psychische, eine seelische Herausforderung ist, dass aber Abweisung oder Diskriminierung oder Herabsetzung aus der Gesellschaft, von der Umwelt, ich nie erlebt habe oder so gut wie nie. Erst in den letzten Jahren, auch davon erzählt das Buch ein bisschen. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, ja, wofür sollte man das deutsche Krokodil rühmen? Das ist mal eine Migrationsgeschichte aus einem anderen Tonfall und aus einem anderen Blickwinkel her erzählt.
Also mit doppeltem Plus davor sozusagen, wenn man das mathematisch sieht.
Also Doppelrahmenstufe.
Genau. Es ist die Geschichte des jungen Ijoma, der 1971 in Heidelberg geboren wird und dort bei seiner Mutter aufwächst. Die Mutter eine Deutsche, der Vater kommt aus Nigeria. Aber er spielt zunächst mal überhaupt keine Rolle in dem Leben der Mutter und des Sohnes, denn er geht sehr bald nach der Geburt des Kindes zurück nach Nigeria. Jedenfalls haben sie das immer so gedacht. Man lernt Ijoma als Kind kennen, das erstmal viele Sachen nicht mag, dem vieles auch peinlich ist. Die unkonventionelle Art der Mutter zum Beispiel, die Verbindung zu Afrika durch den Vater, die zwar irgendwie da ist, aber die man gar nicht so gern thematisieren will. Und auch der afrikanische Vorname Ijoma, das war für sie auch schon ein schwieriges Thema. Was war für sie so schlimm an diesem Vornamen?
Ich glaube, Kinder haben ein ganz starkes Normalitätsbedürfnis, eine starke Normalitätssehnsucht, die man sich als Erwachsener gar nicht mehr so richtig klar macht, weil ein Kind tritt ja quasi erstmal ganz fremd in diese Welt und muss mal schauen, wie es in dieser Welt bestehen kann. Und da hatte ich eine doppelte Hypothek. Zum einen sah ich anders aus als alle anderen und das machte mich zum Außenseiter. Und zum anderen war der Grund, warum ich anders aussah, nämlich der Genanteil meines Vaters, noch nicht mal eine reale Figur in meinem Leben, denn mein Vater war nicht mehr bei mir, war wieder zurück in Nigeria, ich wuchs nur mit meiner Mutter auf. Das heißt, diese doppelte Ungewöhnlichkeit, wir sind in den frühen 70er Jahren, da waren alleinerziehende Mütter noch nicht so das Standard-Heroen-Ideal, wie das heute der Fall ist, diese doppelte Ungewöhnlichkeit habe ich als Kind als Unsicherheit empfunden und die wäre ich lieber los gewesen.
Hat das Schamgefühl in Ihnen ausgelöst?
Ja, durchaus. Auch weil es so eine Kombination dieser beiden Umstände gab. Ich habe als Kind natürlich mitbekommen, dass schwarze Männer namentlich in der Form, in der Erscheinung, in der Verkörperung von GIs in dem Ruf stehen, gerne mal mit deutschen Frauen rumzumachen und sich dann aus dem Staub zu machen. Und kein Kind möchte das Ergebnis einer solchen Flatterhaftigkeit, oder wie man das nennt, sein. Und als Kind hatte ich immer die Angst, dass man der Meinung sein könnte, dass ich aus so unordentlichen Verhältnissen komme.
Das ist interessant. Es gab bei Ihnen zu Hause auf der Fensterbank ein quasi Symbol für diese Herkunft des Vaters. Es war ein Krokodil aus Ebenholz aus Afrika, was bei Ihnen zu Hause auf der Fensterbank stand. Und daran haben Sie so Ihre ganzen unguten Gefühle ausgelassen. Das mochten Sie überhaupt nicht, weil Sie das immer an Afrika erinnert hat.
Also da fand ich als Kind, das ist doch der Wahnsinn. Das ist, als würde man sich selber bei der Polizei anzeigen. Jeder, der reinkommt, sieht sofort das schwarze Krokodil. Und das Krokodil ist ja eindeutig ein Repräsentant des afrikanischen Kontinents. Also stoßen wir unsere Besucher, die Besucher unseres Haushalts mit der Nase auf diesen Umstand. Und dann wird allen wieder klar, dass ich, also dass der Junge, dass Ijoma anders ist als sie. Und das war meine große Angst. Aber auch das, wie fast alles in meinem Leben, ging gut aus. Meine Freunde kamen, sahen das Krokodil, wollten unbedingt mit ihm spielen, aber keiner hat Rückschlüsse gezogen. Keiner nagelt richtig drauf fest. Keiner sagt, du bist eigentlich gar kein Deutscher.
Das heißt, diese ganzen Gedanken, die Sie hatten, diese Ängste, diese Vorahnung, das war alles in Ihnen drin. Das hat sich alles in Ihnen drin
genau, abgespielt. Das wäre mir wichtig. Ich glaube, diese Schamgefühle und die Ängste, die waren in mir. Das war nichts, was die Gesellschaft mir widerspiegelte, sondern das war etwas, was aus mir herauskam. Während von der Seite der anderen, von Seiten der Gesellschaft, kam eigentlich immer nur so aufmunterndes, schulterklopfendes, so, ach, wie tolle krause Haare hast du, ach, wie schön, dass du so einen interessanten Vornamen hast, gleich drei Vokale in einem Vornamen, das klingt ja wunderschön und so. Und ich dachte als Kind immer, so ein Quatsch, ich würde viel lieber Oliver heißen.
Ich finde Ijoma viel schöner. Ich hoffe, Sie
finden... Heute sehe ich das auch anders.
Aber trotzdem, das klingt sehr anstrengend, als hätten Sie dauernd irgendwelche Ängste, die in Ihnen gebrodelt haben, zurückhalten müssen. Was haben Sie denn gemacht, um möglichst deutsch zu wirken, dass die Leute erst gar nicht so sehr auf ihr Äußeres geachtet haben?
Das kann ich so nicht sagen. Also in dem Alter, in dem wir uns jetzt befinden, diese Kindheitsphase, späterhin als Jugendlicher, da glaube ich, gab es so eine Art auch der Überidentifikation mit deutschen Kulturtraditionen.
Ich glaube, die Sprache war Ihnen auch ganz wichtig. Sie sind mit ihrer Sprache auch aufgefallen.
Ja. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das wurde mir selber erst später klar und vielleicht auch erst klar, weil es Freunde zu mir sagten, du sprichst so ein extrem prononciertes, überdeutliches, erschreckend klirrendes Hochdeutsch, als wolltest du damit irgendwie die Zugehörigkeit zur deutschen Kulturgemeinschaft unter Beweis stellen. Und das glaube ich schon auch. Wenn sie anders aussehen, ist ihre Zugangsberechtigung zum Deutschsein immer die Sprache. Das heißt, ich glaube, ich habe sehr früh versucht, schnell und viel zu reden, damit das Gegenüber realisiert, dass wir zur selben Sprechergemeinschaft gehören. Also die Sprache kompensiert gewissermaßen das Aussehen. Diesen Mechanismus, glaube ich, der hat bei mir früh gewirkt, ohne dass ich mir damals dessen bewusst gewesen wäre.
Sie haben keine Erfahrung gemacht mit Rassismus oder Ausgrenzung wegen Ihrer Hautfarbe.
Ganz selten, ganz selten.
Ja, betonen Sie ja auch im Buch immer wieder. Trotzdem schreiben Sie, seien Sie immer in Sorge gewesen, dass etwas passieren könnte. Woher kam denn diese Angst? Wie erklären Sie sich das heute?
Ja, das kann ich auch nicht genau sagen. So eine theoretische Alarmbereitschaft. Heute würde ich sagen, ja klar, man weiß, was der Mensch für ein Wesen ist und was an Bestialität in den Menschen steckt. Und natürlich weiß ich theoretisch, dass Rassismus so etwas wie eine anthropologische Konstante ist. Und wenn die Zeiten gut sind, dann funktionieren die Gemeinwesen. Und wenn die Zeiten schwierig und hart werden, dann trifft es immer irgendwelche Menschen, die anders ausschauen, die dann wieder ausgegrenzt werden. Das ist bei mir aber nur theoretisches Wissen. Warum ich das früh als Kind gewissermaßen auch internalisiert hatte, das kann ich nicht wirklich sagen. Ich nehme aber an, dass Kinder generell eine realistische sorgenvolle Einschätzung der Welt haben und nicht gerne leichtfertig blauäugig sein wollen. So würde ich sagen, ich wollte auch nicht blauäugig sein oder ich will auch heute nicht blauäugig sein. Ich fühle mich sehr wohl in diesem Land. Ich muss sagen, dieses Land hat mir immer nur Gutes gegeben, aber ich würde nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass das immer so weiterbleiben muss.
H-Info, das Interview mit Ijoma Mangold. Er war früher Literaturkritiker bei der Süddeutschen Zeitung und ist seit 2009 Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit. In seinem Buch Das deutsche Krokodil erzählt er, wie er als Mischlingskind in Heidelberg aufwuchs bei seiner deutschen Mutter und dann erst im Alter von 22 Jahren Kontakt hatte zu seinem Vater aus Nigeria. Herr Mangold, ich habe Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht. Da tun wir immer Dinge rein, die etwas mit unseren Gästen zu tun haben. Sie können die Box nicht sehen, weil sie uns ja aus einem Studio in Berlin zugeschaltet sind. Aber ich habe etwas für Sie reingelegt, das Sie hören können. Etwas Klingendes. Wollen wir mal reinhören?
Gerne.
Herr Mangold, Sie sind ganz ruhig und lauschen.
Gänsehaut.
Ja, es ist wunderschön. Woran erinnert Sie das? Warum habe ich das jetzt rausgesucht für Sie?
Na, zum einen war das zumindest mal in meinen 20er Jahren, vielleicht auch heute immer noch, meine Lieblingsoper, nämlich Richard Strauss' Rosenkavalier. Und ich habe mit 22 Jahren einen Brief meines Vaters bekommen und er lud mich nach Nigeria ein. Und dann bin ich da hingereist und habe dann eine große Familie, die mich sehr umarmt hat, sehr in ihre Arme geschlossen hat und mir sehr viel Liebe entgegengebracht hat. Ich habe mich aber gleichwohl dort in dieser ganz anderen Kultur recht fremd gefühlt und manchmal auch sehr einsam. Und ich weiß, dass ich irgendwann quasi da mitten im Dschungel, um es zu stilisieren, diese Fantasie hatte, wie das wohl wäre, wenn ich jetzt, was ich zu Hause so gerne mache, unter der Dusche sänge. Nämlich vielleicht eine Arie aus dem Rosenkavalier, weil der ja schließlich meine Lieblingsoper ist und auch etwas ist, was mir Heimat gibt. Und ich singe jetzt mitten in Nigeria dieses wunderschöne Schlussduett aus dem Rosenkavalier und draußen läuft jemand zufällig vorbei und erkennt dieses Duett. Was ja sehr unwahrscheinlich ist. Oh, der müsste ja selber ganz ergriffen sein und denken, da ist jemand anders, der dieselbe Musik mag wie ich. Und dann wäre man plötzlich eine Gemeinschaft und dann wäre man nicht mehr so alleine. Und das war so eine Erlösungsfantasie. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass es in Nigeria mal jemand gibt, der sich für die Dinge, die mir kulturell was bedeuten, auch ein bisschen interessiert hätte, um mich ein bisschen besser aufgehoben zu fühlen in diesen 2 Monaten, in denen ich dort war.
Diese Rosenkavalier-Szene, das war für mich auch einer der wirklich emotionalsten Höhepunkte in Ihrem Buch. Es zeigt so wirklich den Clash der Kulturen. Was war das Problem?
Ich fühlte mich doch fremd und ich fühlte vor allem, und das war ein bisschen das Problem, ich war 23 Jahre alt, ich hatte ein Leben ohne Vater verbracht, ein glückliches Leben und ein funktionierendes Leben in Deutschland und wollte auch keine Veränderung für dieses Leben. Und ich kam nach Nigeria und ich merkte, wie viele Erwartungen und Hoffnungen und Pläne man mit mir vorhatte und wie man an mir zerrte. Und es gab so.
Sie sollten verheiratet, getauft?
Ich sollte verheiratet
und umbenannt
werden. Ich sollte getauft werden. Ich sollte den Namen meiner Mutter Mangold ablegen, um den Namen meines Vaters anzunehmen, Isebuike. Ja, das war auch alles gut und lieb gemeint, aber es ist schon auch ein bisschen viel. Und wenn Sie als einzelner Mensch in einer fremden Kultur wie in Nigeria sind, fühlen Sie sich manchmal auch etwas ohnmächtig und denken, Sie müssen zu allem Ja und Amen sagen. Nun, habe ich nicht. Ich habe mich nicht verheiraten lassen, ich habe mich nicht umtaufen lassen. Und ich habe mich auch nicht taufen lassen, aber der Druck erschien mir manchmal sehr hoch. Und dann gab es noch so eine andere Schwierigkeit, die, glaube ich, sehr entscheidend ist. Das sind auch nicht einfach nur andere Kulturen, sondern es sind auch andere Gesprächskulturen. Also diese Vorstellung, mit der wir ganz normal sozialisiert werden, dass alles, was einen seelisch bedrückt, am besten ausgesprochen wird und dass man das mit anderen teilt. Diese Art der freudianischen Talking Cure, wie sie im Westen Standard ist, die gibt es nun in Nigeria ganz sicher und definitiv nicht. Da wird mir auch jeder Nigerianer, ohne mir zu grollen, zustimmen. Nein, die seelischen Kümmernisse behält man für sich, während man nach außen hin gute Haltung zu wahren hat. Darum geht es sehr viel mehr in einer doch sehr stark patriarchalischen Repräsentationskultur. So habe ich sie in Nigeria empfunden.
Ich habe in meinem Freundeskreis viele Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund. Von denen weiß ich immer, wenn sie in die Heimat ihrer Eltern reisen, da haben sie einfach ein Glücksgefühl dabei. Also nach dem Motto, zwei Herzen schlagen eigentlich in meiner Brust. Ich lebe zwar in Deutschland, bin hier auch aufgewachsen, fühle mich auch deutsch, aber wenn ich in der Heimat der Eltern bin, dann empfinde ich auch ein ganz großes Glücksgefühl. Das war bei Ihnen gar nicht.
Das ist bei mir immer nur so, wenn ich in Italien bin. Nein, das ist nicht so. Aber wissen Sie, ich bin halt auch erst ganz spät mit dem Land meines Vaters in Berührung gekommen, mit 23 Jahren. Da ist gewissermaßen ihre Psychoentwicklung abgeschlossen. Da können Sie mit ethnologischer Neugierde sich das Land anschauen. Aber es ist nicht etwas, was in ihr Fleisch und Blut übergegangen ist, woran ihr Herz hängt. Dazu ist mir das zu fremd. Ich schaue da mit Sympathie und Neugierde und Anteilnahme drauf, auch weil mich über meine Geschwister jetzt etwas mit dem Land verbindet. Aber es ist nicht so, wenn ich in Lagos aus dem Flugzeug steige und die Luft einatme, dass ich denke, ja wow, das ist der Geruch von Nigeria. So viele schöne Erinnerungen verknüpfen sich damit. Nein, das ist so, wenn ich in Heidelberg aus dem Zug steige, denke ich sofort, so riecht es nur in Heidelberg. Aber das sind diese frühkindlichen Prägungen, die habe ich mit Nigeria nie gehabt und die sind nicht nachholbar, glaube ich. Mein Vater hatte diese Hoffnung, dass man das nachholen kann und ich quasi aus eigenem Wunsch und Wille ein glücklicher und würdiger Nigerianer werde, der auch seine Rolle erst Chief in einem Dorf übernehmen würde. Aber da hatte er dann doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Und Sie waren wirklich nur ein einziges Mal in Nigeria bisher und danach nie wieder?
Ja, schändlicherweise, ja. Das nagt auch an mir und muss bald abgeändert werden.
Ijoma Mangold ist heute zu Gast bei hr-info das Interview. Er ist einer der bekanntesten deutschen Literaturkritiker, leitet das Literaturressort der Zeit und hat jetzt auch sein erstes Werk als Buchautor vorgelegt. Das deutsche Krokodil heißt es, Meine Geschichte. Es ist ein sehr persönliches Buch über ihre Kindheit und Jugend in den 70er und 80er Jahren in Heidelberg als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Aber beim Lesen, und das haben Sie auch am Anfang unseres Gespräches angedeutet, da hatte ich das Gefühl, das ist ja auch ein Buch der Stunde, weil viele aktuelle Fragen mitschwingen, wie zum Beispiel, was ist eigentlich typisch deutsch? Wie kann Integration gelingen und wie wichtig ist Bildung und Kultur dabei? Wollten Sie sich mit Ihrem Buch einmischen in die aktuelle gesellschaftliche Debatte, die wir in Deutschland haben?
Ich finde diese Debatte und dieses Umfeld gut für mein Buch, weil es Verbindungslinien ermöglicht. Aber mein erster Vorsatz war es, ein Buch zu schreiben, aus dem man keine These ableiten kann.
Also Sie haben keine Botschaft.
Ich habe keine Botschaft. Ich wollte eine individuelle Geschichte, meine Geschichte erzählen. Und dann wollte ich sie möglichst genau und detailreich und soziologisch reich erzählen. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach eine Mentalitätsgeschichte der späten Bundesrepublik, des Lebens in den 70er und 80er Jahren in der Bundesrepublik.
Allerdings stellen Sie sich im Buch auch selbstkritisch die Frage, war ich überassimiliert, deutscher als jeder Deutsche? Haben Sie die Antwort rausgefunden?
Naja, die historische Konstellation, in der ich aufgewachsen bin, war ja nun schon eine solche, wo alle Deutschen nichts ungerner waren als Deutsche. Die Deutschen definierten sich als Europäer oder sie kauften ihre Häuser in der Toskana oder in der Provence und sie verachteten den hässlichen Deutschen und zeigten durch ihre kulinarische Weltoffenheit, durch den Verzehr von Mozzarella, von Büffelmozzarella, dass sie Kosmopoliten waren. Und alles, was in einer genuin deutschen Tradition stand unter dem Verdacht, in irgendeiner Weise das Dritte Reich mit vorbereitet zu haben. Und diese Konstellation, glaube ich, habe ich als Jugendlicher irgendwie so subkutan begriffen und gemerkt, dass da eine Leerstelle ist, die sich besetzen lässt. Nämlich das, was an der deutschen Tradition so berührend, aufregend und reich ist, konnte ich wieder stark machen, ohne dass man Sorge haben musste, dass das jetzt aus einem revisionistischen Motiv heraus entsprang. Denn es war ja völlig klar, wenn man mich sah, ich sehe halb afrikanisch aus, konnte man schlecht sagen, na, da ist ein ewig Gestriger, der partout immer noch Richard Wagner hört. Dabei ist doch Richard Wagner ein Vorläufer von Adolf Hitler gewesen oder der Lieblingskomponist von Adolf Hitler gewesen. Also in dieser Situation eines deutschen Selbsthasses habe ich, glaube ich, als Jugendlicher für mich die Rolle entdeckt, so eine Art Lord-Siegel-Verwalter der deutschen Kultur zu werden. Und das konnte ich natürlich immer ganz schön auf so eine ironische Art diese Rolle bedienen.
Gab es denn beim Schreiben Aha-Momente, wichtige Erkenntnisse, die Sie hatten, aus denen andere vielleicht von Ihnen lernen können, obwohl Sie sagen, Sie haben eigentlich keine Botschaft. Aber wir müssen natürlich schauen, das Klima in Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren schon sehr verändert. Stichwort Flüchtlinge, wachsende Fremdenfeindlichkeit, Rechtsruck. Gibt es etwas, was Sie für sich beim Schreiben rausgeholt haben, wo Sie sich auch vielleicht neu anders entdeckt haben?
Ich habe etwas herausgefunden, aber das möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich dann ein bisschen mein eigenes Buch spoilern würde. denn das hat schon noch eine... ich entdecke am Ende des Buches doch noch was Erhebliches über mein eigenes Leben. Und insofern erzählt das Buch auch davon, und das ist mir immer wichtig, wie wenig wir von uns selber wissen. Wir glauben ja immer, dass wir uns selber uns sehr vertraut und bekannt sein. Aber ich glaube, wir sind auch sehr blind über viele Dinge, die mit uns selbst zu tun haben. Aber Ihre Frage zielt ja auch mehr auf so eine Art Klima, politischen Klimawandel. Mhm. Und Sie sprachen vom Rechtsruck. Und das finde ich nun doch interessant, weil ich bin Jahrgang 1971. Seit ich denken kann, seit der 5. oder 6. Klasse gewissermaßen, höre ich immer wieder, warnt der linke Mainstream vor dem Rechtsruck. Permanent war der Rechtsruck zu gewärtigen. Und als Jugendlicher hatte ich auch manchmal Angst, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommt ein Rechtsruck. Was für Auswirkungen wird es auf mich haben? Aber dieser Rechtsruck kam nie, bis mir irgendwann klar war, das ist eher so ein Verhaltensritual des linksliberalen Bürgertums.
Naja,
aber das hat sich jetzt geändert. Ja. Und das finde ich so überraschend. Seit 4, 5 Jahren habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sich etwas verändert. Und zwar, dass so eine gewisse Art der zivilisatorischen Selbstzurückhaltung im Umgangsform, in Ausdrucksweisen und so weiter, die für die alte Bundesrepublik prägend war, jetzt nachlässt. Und die Leute gerne, naja, mal wieder die Sau rauslassen. Und auch als Journalist bekomme ich jetzt manchmal Mails, wo mich Leute zurück in den Busch wünschen. Da hätte ich vor 10 Jahren geschworen, dass sowas in Deutschland nicht passieren würde.
Sie haben erzählt, und das zieht sich ja auch immer wieder durch Ihr Buch, Sie hätten früher immer in Sorge gelebt, dass Ihnen etwas passieren könnte. Jetzt, wie ist es um diese Angst, um diese Sorge bestellt? Ist die wieder da? Ist die immer noch da, dass Sie, wenn Sie auf der Straße rumlaufen, vielleicht komisch angemacht werden?
Na, ich hatte als Kind, und das ging bis ins Erwachsenenalter, bis in die Gegenwart, so immer Angst vor dem Wort, wenn jemand das Wort negativ gebrauchte, bin ich innerlich immer zusammengezuckt, weil man ja bei den ersten 2 Silben nicht ganz sicher sein kann, ob derjenige nicht vielleicht gerade das N-Wort benutzt, Neger sagt. Und erst wenn das negativ, die 3. Silbe kommt, konnte ich innerlich wieder entspannen und wusste, uff, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Der Kelch ist immer an mir vorbeigegangen, bis heute. Er ist noch jedes Mal an mir vorbeigegangen. Mir kritisch eingestellte gute Freunde sagen, ja, vielleicht hast du dein Leben aber auch so eingerichtet, dass du nie in einem Umfeld warst, wo dir so etwas Hässliches hätte nachgerufen werden können.
Sie leben in einer intellektuellen Blase sozusagen.
Genau, aber nun leben wir alle in irgendwelchen Blasen. Die neumodische Selbstkritik für die Tatsache, dass wir in Blasen leben, hat jetzt nämlich, schlägt mittlerweile, finde ich, auch ein bisschen ins andere Extrem um. Wir richten uns alle ein, wir richten uns alle in unserer Welt ein und können nie mit dem ganzen des Drumherums leben, sondern immer nur mit der Welt, die wir eben für uns gestalten. Und das tun wir natürlich auch nach Maßgabe unserer Sorgen und Ängste. Ja, das ist schon richtig.
Herr Mangold, wenn ich Sie in der Sendung habe, einen der wichtigsten deutschen Literaturkritiker und das kurz vor der Frankfurter Buchmesse, dann muss ich Sie das zum Schluss natürlich noch fragen. Welches Buch muss man in diesem Herbst unbedingt gelesen haben? Neben dem Ihren natürlich.
Lesen Sie den neuen Daniel Kehlmann. Till heißt er. Der hat die legendäre Figur des Till-Eulenspiegels in eine historisch konkrete Zeit, nämlich die des 30-jährigen Krieges, versetzt. Und plötzlich passiert zwischen diesem Kriegspanorama des 30-jährigen Krieges und der Figur des Till-Eulenspiegels unglaublich spannende Wechselwirkungen. Ein großer Genuss zu lesen.
Dankeschön, Ijoma Mangold.
Ich danke Ihnen.
Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit und jetzt auch selbst Autor. Das deutsche Krokodil heißt sein Buch, in dem er seine Geschichte erzählt. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das war hr-info das Interview. Den Podcast zum Runterladen und alles weitere zu dieser Sendung finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.